Ich denke, dass ihr das erkannt habt, was das war. Psalm, was war das? Das war ein Psalm. Das war der Psalm 137, die Verse 1 bis 4. Ich lese uns mal Gottes Wort. An den Strömen von Babel, da saßen wir und weinten, wenn wir an Zion dachten. Wir hängten unser Hafer an die Weiden in jenem Land. Dort verlangten von uns die Zwingherren Lieder. Unsere Peiniger forderten Jubel. Singt uns Lieder von Zion. Wie könnten wir singen die Lieder des Herrn fern auf fremder Erde? Wo war das? Irgendwo in Esterwegen im Moor? Oder war es vielleicht in Assyrien? Da war ja schon die Hälfte des Volkes, die sind ja schon verschleppt worden nach Assyrien. Samaria ist leergefegt worden und es sind andere Mischvölker da rein. Also Samaria gab es praktisch keine Israeliten mehr, bis auf ein ganz paar. Und es waren nur noch Juda übrig. Ne? Und bei The Rivers of Babylon, Juda ist dann nicht nach Assyrien gekommen. Das hat ein treuer König zusammen mit dem Propheten Jesaja noch verhindern können. Die syrische Armee, die hat nicht einen einzigen Pfeil nach Jerusalem reinschießen dürfen. Da vor Libna, da hat Gott mal, auf den Putz gehauen oder was. Die sind Hals über Kopf, sind die bis nach Assur zurückgerannt. Und da ist dann der oberste Chef ermordet worden. Und das war ein weltgeschichtliches Ereignis. Damit ist nämlich eine Großmacht, die also eine ganze Zeit die Welt dominiert hat, in einem Tag zerschmettert gewesen. Aber sie haben so wenig daraus gelernt. Sie haben ja diese Lektion gehabt, was mit Samaria passiert ist. Mit den 10 Stämmen und ja, die 2 Stämme und die Priester, die ganze, selbst das Vorbild dieses frommen Königs, und das war wirklich einer ganz ausgezeichneter König, Hiskia, also der steht da ganz oben. Das hat nichts genützt. Sobald der König dann gestorben war, kam sein Nachfolger Manasse und dann ging das ganze Programm mit Götzendienst und ich will das gar nicht beschreiben, alles ging es wieder los. Und Gott hat unendlich Geduld. Er hat nochmal wieder Gnade geschickt. Da haben wir neulich eine Predigt gehört über Jotham. Aber auch das hat nichts geholfen. Also eigentlich war das Gericht schon beschlossen durch einige schon. Und Gott schiebt es immer nur auf. Ne? Ich will mal bei Babel bleiben. Ich meine, ich könnte jetzt auch über DDR und BRD sprechen und Deutschland und lasse ich lieber. Oder über, Mexiko und USA. Ja, by the rivers of Babylon. Ich meine, diese Ströme, Babylon hat ja gewaltige Ströme und Flüsse und Kanäle, ist ja ganz schön, ne? Ist ja ganz schön, aber wenn du weißt, ist fast so schön wie Friesland, ne? Aber wenn du weißt, das ist nur eine kurze Pause, die du hast da, du weißt, gleich kommt die Peitsche wieder und dann geht's wieder in die Felder oder in die Ziegeleien oder Steinbrüche oder was, ne? Und da haben sie gehockt zu kleinen Gruppen und waren froh über einen Moment Atempause. Ich weiß nicht, wie viele Stunden die am Tag arbeiten mussten, die Sklaven. Und die haben geweint dann. Die haben zusammengesessen und geweint. Warum? Weil ihre Häuser verbrannt waren, weil ihre Frauen geschändet waren, weil ihre Kinder ermordet waren, ihre Alten ermordet waren. Die sitzen schon 50 Jahre da. Also da waren die schon leer geheult. Da war nur noch Asche. Die haben, das war alles vernarbt. Die haben aus einem anderen Grund geweint. Auch die haben auch nicht geweint, weil sie täglich die Peitsche kriegten. Das waren die gewohnt. Warum haben die geweint? Ich meine, das ist eine blöde Frage, denkst du, ne? So viel Grund zu weinen, wenn man da in so einer Lage sitzt. Ganz egal, ob das Esther wegen oder Babylon heißt oder Nordkorea irgendwo oder völlig egal. Die richtige Antwort gibt uns ja der Psalm. Ja, ja, we remember Zion. Also da war eine Sehnsucht, die war noch da. Da war noch die Glut, Asche. Da war aber in der Asche noch Glut. Die haben noch Erinnerung gehabt an die herrlichen Gottesdienste in Jerusalem. An den Tempel, an das Haus des Königs, an die Zusagen ihres Gottes, die Tora, diese herrlichen Lieder, die Psalmen. Und wenn sie daran dachten, ja, dann liefen die Tränen. Und dann kommen diese Bösen, diese Feinde, und sagt mal, singt doch noch mal hier, wo ist denn euer Gott, ihr Frommen? Und singt doch mal von euren Liedern, wir wollen ein bisschen Spaß haben. Und die haben gesagt, machen wir nicht. Das machen wir nicht. Wir können doch nicht unsere Lieder Götzen bringen oder Götzendiener bringen. Wir singen nicht. Ich bin deutscher Raster, ich singe nicht für Zaster. Das haben die nicht gemacht. Das haben die natürlich nicht gesagt, ich bin deutscher Raster. Ne? Aber das sind ja Juden gewesen und Benjaminiten. Und Leute aus dem Stamm Levi. Und da waren tolle Leute bei. Das könnt ihr nachher sehen, wenn man mal ins Buch Daniel guckt oder und so weiter. Ne? Ja, trotz des ständigen Hänsels der Feinde haben die gesagt, machen wir nicht. Nichts zu machen. Ja, das ist die frohe Botschaft an diesem Text. Wisst ihr, was das ist? Habt ihr genau zugehört? Das steht in der Vergangenheit. Als dieser Psalm geschrieben wurde, da waren sie auf dem Weg nach Zion. Das steht mitten in den Halleluja-Psalmen. Und da haben sie Gott ein Danklied gesungen, dass sie aus dieser Hölle von Babylon wieder rausgekommen sind. Und das hat ja Gott ihnen gesagt. Gott hat sie in Babylon getröstet durch einen Propheten. Das war... Wer war das? Welcher Prophet? Das waren mehrere Propheten haben sie getröstet. Die haben Propheten sind ja Leute, die in die Zukunft blicken. Und die haben das gewusst. Die haben es ihren Königen immer wieder gesagt. Die haben es dem Volk gesagt. Leute, dreht um, sonst kommt das Gericht. Und einige sind umgekehrt. Es waren immer ein Rest da, der die Knie nicht vor Baal gebeugt hat. Aber diese sind mitgegangen ins Exil. Und einer dieser Propheten mit einer wunderbaren Trostbotschaft, das ist der Jesaja. Und ja, mein Predigtthema heißt: Siehe, das ist mein Knecht. Und ja, ich lese uns Gottes Wort nochmal und dann ja, mal gucken, wie weit wir da kommen. Jesaja 42. Das Besondere an Jesaja 42, das geht aus, ich lese die Verse 1 bis 4 gleich, aber das Besondere daran ist, in Vers 5 steht, wer jetzt spricht. Und ja, wer spricht da? Es spricht der Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, der allem Lebendigen seinen Atem gibt, der die Zukunft verkündigt und das Vergangene erklärt, der alles weiß. Dieser Gott, er nennt sich in diesem Text El-Yahweh. El Yahweh. Also Gott, der ist, was er ist. Und er sagt, siehe mein Knecht, den ich halte, mein Auserwählter, an dem meine Seele wohlgefallen hat. Ich habe meinen Geist auf ihn gelegt, er wird das Recht zu den Nationen hinausbringen, er wird nicht schreien und die Stimme nicht erheben und seine Stimme nicht hören lassen auf der Straße. Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. In Treue bringt er das Recht hinaus. Er wird nicht verzagen noch zusammenbrechen, bis er das Recht auf Erden aufgerichtet hat und die Inseln warten auf seine Weisung. Und das war ein wunderbares Wort für die Leute da in Babel, ne? Das konnten sie lesen. Das waren ja Schriftpropheten, der Jesaja war ein Schriftprophet, der Jeremia war ein Schriftprophet. Das konnten sie lesen. Sie haben das aufgeschrieben. Und die haben das geschaut und die haben das gelesen, haben gesagt, ja, jetzt ist es passiert. Wir sitzen hier jetzt in der Kacke. Im dreckigen Schlamm, in der kotigen Grube. Durch unsere Sünde. Durch ihre Sünden sind sie da hingekommen. Gott hat sie gewarnt und gewarnt. Er hat immer wieder Propheten gesagt, den ganzen Tag, heißt es in Jesaja, habe ich meine Hände ausgestreckt nach einem widerspenstigen Volk. Und er streckt die Hände immer noch nach euch aus. Wer ist dieser, von dem der Prophet da spricht? Siehe mein Knecht. Wer ist das? Nicht so schnell. Der Kämmerer, der hat die Jesaja-Rolle gelesen. Und er hat sich gefragt, von wem spricht er? Von Jesaja? Ich meine, diese Propheten haben schon was mitgemacht. Also man, der Legende nach ist, im Todesjahr des Königs Ossia hat Jesaja, er hat schon vorher im Gottesdienst gestanden, aber da hat er seine richtige Berufung gekriegt. Da sah er die Herrlichkeit des Herrn. Er sieht, möchte ich jetzt nicht darauf eingehen, was er da alles gesehen hat. Und dann sagt er, ja, weh mir, ich bin unwürdig. Und dann kommt ja jemand mit einer glühenden Kohle und legt ihm die auf den Mund. Und dann hat er eine ganz andere Vollmacht. Und ja, also Jesaja, kann ich euch sagen, war es nicht. Und dann hat er ja auch vorausgesagt, dass der Kyros mal kommt. Also dann ist ja das, Babylon ist gefallen, weil auf einmal die Perser kamen. Als Jesaja geweissagt hat, diese Weissagung, das war schon für die Leute völlig unverständlich, weil Assur war der mächtigste Staat. Die Babylon war noch eine unterdrückte, kleine, unbedeutende Provinz. Und die Perser und Meder, ja gut, Ägypten spielte noch eine Rolle, ne? Und da haben die sich ja immer darauf gestützt. Sie haben gedacht, Ägypten hilft uns, aber Ägyptens Stock ist zerbrochen, heißt es. Ne? Und das ist ein Problem. Stell dir vor, du bist im Dunkeln, im Berg, ne? Und siehst nichts und bist immer so mit deinem Stock am Gange. Ne? Nochmal sagt das. Und du hörst da was poltern und dann vor dir nichts, neben dir nichts, hinter dir nichts. Und dann stehst du da und weißt nicht weiter, kannst keinen Schritt mehr machen, ist dunkel. Und musst warten, bis die Sonne aufgeht und da siehst du, dass ein Stück von deinem Stock abgebrochen ist. Da hättest du ganz normal weitergehen können. Und wenn man im Dunkeln sitzt, ne, der Docht ist verglimmt und der Stock ist gebrochen, ja, wo willst du dich da noch drauf stützen? Wenn du da nicht die Fenster nach oben hast, ist schlecht. Da machst du dir vor Angst in die Hose. Ja. Wer ist der Knecht? Also der Kyros ist es auch nicht. Warum? Das haben wir ja schon gehört heute Morgen. Hanno hat es erzählt. Sanftmütig auf einem Esel reitend. Ne? Ich glaube nicht, dass der Kyros so sanftmütig war. Ich meine, das macht Gott war ein gutes Werkzeug für Gott. Der hat den Juden erlaubt, kommt, ihr könnt nach Hause gehen, seht zu, könnt euren Tempel wieder aufbauen, ihr könnt. Und auch die Nachfolger, der hat ja ein Edikt gegeben und später haben die nachgelesen, als Esra und Nehemia da waren, die haben noch alles Mögliche mitgekriegt. Die haben die ganzen Tempelschätze, die sie aus dem Tempel geraubt haben, Die Babylonier haben die Perser denen wieder gegeben. Müssen wir nachlesen. Geschichtlich ist es immer schwer, dann war eine erste Rückführung eine zweite und eine erste ins Exil und eine zweite ins Exil. Also da so in die Einzelheiten, da haben wir heute Morgen gar nicht die Zeit. Wer kommt denn noch in Frage, wer der Knecht sein konnte? Ich lese mal vor. Da steht im Hebräischen. Ja, wo habe ich denn mein Hebräisch hier? Da steht für Knecht, steht da Evet. Und ja, Evet, das kann man mit Sklave oder Diener übersetzen. So Doulos, griechisch Sklave, ne, kann man. Interessanterweise ist in der Septuaginta ist das nicht mit Doulos übersetzt, sondern mit Pais. Und das heißt Kind. Das kann man drüber nachdenken. Ne? Auch ein Beamter oder Minister, also Knecht, Minister soll ja dienen. Ob sie es immer tun, ist eine andere Frage. Aber Minister heißt übersetzt Diener. Also weit mehr als die Bedeutung eines einfachen Knechtes kann das haben. Es könnte der Vertraute eines Königs sein, jemand, der ihm ständig nahe war, der den Willen des Königs kannte und seine Aufträge wunderbar ausführte. Und dieser Text, der steht in den sogenannten Gottesknechtslieder. Da gibt es 4 von. Jesaja 52, Ende bis 53, das kennt ihr wahrscheinlich alle, das geht so kapitelübergreifend. Da ist über diesen Gottesknecht zum Beispiel die Rede. Es gibt noch 2 andere Stellen. Aber ja, da ist von jemandem die Rede, der Vertraute Gottes ist, der den Willen Gottes genau kannte. Und eigentlich sollte das Israel sein. Israel sollte die Leuchte der Völker sein. Der Gott hatte einst Abraham, den Stammvater Israels aus Ur im Land der Chaldäer, in der Bibel auch Babel genannt, also auch da, wo das Turm zu Babel war, da im Land Sinia, das ist die Ecke, da ist ja Gott den Abraham rausgeholt. Und die Kinder Abrahams sind darin, obwohl Gott sie zum Eigentum auserwählte und zum besonderen Gegenstand seiner Liebe auserkoren hatte, aufgrund ihrer Sünde und Untreue gescheitert, das Licht der Welt zu sein. Und mit der Folge hat Gott sie nach Babylon zurückgeschickt. Da saßen sie wieder, wo Abraham losgegangen war. Und jetzt kriegten sie aber wieder Gottes Wort. Nächster Versuch. Next level, next devil. Ja, bis die Menschen lernen, das dauert. Ne? Und sie sind ja, dann ist ja, also Israel ist es nicht gewesen. Der fromme Israel, der Rest von Israel, war es auch nicht, aber sie wussten, aus unserem Volk, aus dem Samen Abrahams, kommt mal der, der die Welt retten soll. Die Welt war hoffnungslos verloren. Alle Welt. Jeder Einzelne. Weil wir alle von Adam abstammen. Weil wir alle infiziert sind von Sünde. Aber ja, das ist Gott ja nicht egal, die Jahreslosung ist, du bist ein Gott, der sieht, der mich sieht oder der sich sehen lässt, so kann man es auch übersetzen. Das hat die Hagar, die Sklavin der Sarah, hat das gesagt. Wunderbarer Name, ne? Wenn wir einen Gott haben. Und Gott, wenn die da saßen in Babylon und geweint haben, Gott hat mitgeweint. Ganz bestimmt. Und Gott ist nicht einer, der einfach so schwamm drüber. Da kommen wir noch zu, was Gerechtigkeit heißt. Aber erstmal, ne? Also der Einzige, der ist auch nicht der fromme Überrest. Jesus und die 12 Apostel, das war nicht der Knecht. Sondern der Knecht war unser Herr Jesus ganz allein. Ganz allein hat er das Heil vollbracht. Er ist der Knecht. Der König, der Knecht wurde und jetzt wieder König ist. Tja. Und so lädt schon zu Anfang der Sohn des Amos, der während der Regierungszeit von 4 Königen Judas in Jerusalem und Umgebung als Prophet diente und wahrscheinlich auch noch die Regierungszeit Manasses mitbekommen hat. Also der Legende nach hat Manasse den in eine hohle Eiche gesperrt und durchsägen lassen. Der lädt ein, prophetisch darauf zu gucken, siehe mein Knecht, den ich halte, mein Auserwählter, an dem meine Seele wohlgefallen hat. Und habt ihr das gehört? Gott hat eine Seele. Und ja, ist doch schön. Und da schuf er den Menschen eine lebendige Seele. Und Gott möchte, ja, der Heilige Geist möchte von deiner Seele Besitz ergreifen. Wir haben Angst, dass er uns irgendwas klaut oder was. Das Einzige, was er euch klaut, ist eure Ketten. Ja, an welchen meine Seele wohlgefallen hat, mein Auserwählter, ne? Ja, das auserwählte Volk, die auserwählten Jünger, der auserwählte Knecht. Und ja, ich werde meinen Geist auf ihn legen. Und das erinnert doch an eine Bibelstelle. Mal gucken. Evangelium, Kapitel 3. Und siehe, eine Stimme ergeht aus dem Himmel, die spricht, dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Wo war das? Einmal, ja. Das ist nachher nochmal auf dem Berg der Verklärung. Nochmal. Und ja. Ja, und nochmal und nochmal und immer wieder hat Gott sich zu seinem Sohn gestellt. Er hat ihn gehalten. Er hat ihn auch am Kreuz gehalten. Ja, und das können wir nicht fassen, diese Liebe. Er wird das Recht zu den Völkern hinaustragen. Das ist ein interessantes Wort. Ich habe es hier im Griechischen, wer das nachlesen will. Was steht da für Recht? Was für ein Wort? Könnt alle gucken. Krisis steht da. Er wird die Krise zu den Völkern bringen. Weil wenn eine Krise ist, das ist der Punkt, wo entweder das ganz zu Ende geht oder die Heilung ansetzt. Dann kann man auch sagen, er wird Heilung zu den Völkern bringen. Gerechtigkeit. Also wir haben ja, das muss ich, glaube ich, erklären. Ich glaube, wir haben völlig falsche Vorstellungen von Gerechtigkeit. Das war die wichtigste und alles umfassende Aufgabe des Dieners, dieses Knechtes. Er soll den Völkern Gerechtigkeit bringen. Ich meine, die Welt ist ungerecht, ne? Da arbeiten, ja. Norbert, wie lange musst du arbeiten, um eine Nacht im Hotel für 20.000 Euro bezahlen zu können mit deinem Diener und deiner... Ja, aber das ist ja noch harmlos. Der ist ja ein moderater Monarch. Ich mache den ganz gerne. Es gibt Leute da, die lassen Hunderttausende über die Klinge springen, ne? Ohne mit der Wimper zu zucken. Ein Knopfdruck. Ne? Er sollte Gerechtigkeit bringen. Und die Welt schreit nach Gerechtigkeit. Ob sie den kennen, der Gerechtigkeit ihnen bringen wird oder nicht. Aber eigentlich verlangt es jedem nach Gerechtigkeit. Manchmal sind wir blind. Da denken wir, ach Mann, das ist alles so ungerecht. Und in Wirklichkeit sind wir die Ungerechten. Und gehören gerichtet. Ja, das ist wichtig, dass ihr das versteht. Es ist ein Unterschied zwischen dem, was man so allgemein oder was der Staat unter Gerechtigkeit versteht und dem, was Gott unter Gerechtigkeit versteht. Das ist ein Riesenunterschied. Ich mache da mal ein Beispiel, ne? Ich habe ein ganz wertvolles Bild. Und habe Nachtdienst im Krankenhaus oder was. und kommt früh morgens nach Hause. Boah, ein dickes Loch in der Tür. Und dann haben sie die kleine Scheibe, die haben sie eingeschlagen, von innen die Tür aufgemacht und rein. Und dann in eine gute Stube und dann das schöne Bild geklaut, was so ein wertvolles Bild für mich ist. Und dann gehe ich zur Polizei und mache eine Anzeige. Und ja, 3 Wochen später meldet sich so ein Kripo-Beamte und sagt, Herr Wittrock, eine gute Nachricht, wir haben den Täter gefasst. Und der Täter wird vor Gericht gestellt und er kriegt dann 4 Jahre oder 3 auf Bewährung oder was. Oder vielleicht muss er sich auch absitzen, weil er schon Vorstrafen hat. Und alle sagen, jetzt ist ja der Gerechtigkeit Genüge getan. Aber für mich nicht, weil mein Bild ist ja weg. Ich will mein Bild wieder haben. Und das ist, was Jesus macht. Er bringt wirklich Gerechtigkeit. Und wie er das macht, das lese ich mal vor. Er wird nicht schreien und die Stimme nicht erheben und seine Stimme nicht hören lassen auf der Straße. Also der hat da jetzt nicht große Demonstrationen. Ne? Wir wollen Gerechtigkeit und Freiheit und weiß nicht, Mauern und was weiß ich. So ist Jesus nicht. Ne? Das ist witzig. Im Griechischen da, wenn man, er wird nicht schreien. Ne? Das Wort im Griechischen, das hört sich an wie Krakeelen fast. Müsst ihr mal gucken. Und auf den Straßen, wisst ihr, was das ist? Plateaus oder Platten, auf den Platten. die meisten armen Leute sind damals im Matsch gelaufen und die Vornehmen, denen haben sie Teppiche ausgelegt oder Platten gelegt. Und da hat er nicht, das interessiert ihn gar nicht. Er saß an den Strömen Babylons, da wo die Armen saßen, die Entrechteten, die Fertigen, die Halbtoten, die zum Schafott geschleppt wurden oder so, da ist Jesus gewesen. In den Leichenhaufen ist er reingegangen, hat geguckt, ob da vielleicht noch irgendwas sich bewegt. Die waren doch alle kaputt. Ja, das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen. Alle, die Buße getan haben, die zu Johannes dem Täufer gegangen sind, haben sich taufen lassen, als Zeichen zur Umkehr, als Zeichen der Buße, einen anderen Weg einzuschlagen. Zu denen ist er gegangen. Die haben ihn auch seine Stimme gehört. Gott hatte zu Jesaja gesagt, predige, predige, aber sie werden dich nicht hören. Da hätte jeder von uns gesagt, das ist doch bekloppt, Gott, was soll ich predigen, wenn mich keiner hört? Aber Jesaja hat es getan und hat es aufgeschrieben. Jeremia auch. Aber dann, als die Zeit reif war, haben es die Leute gehört. Und dann kam wieder eine Zeit dazwischen, da wieder ein Berg und ein Hügel und dann war er ja da, auf den die Völker warten. Da ist Jesus ja gekommen, in sein Eigentum. Und die Seinen, die haben ihn nicht angenommen, aber alle, die ihn angenommen haben, denen gab er das Recht, seine Kinder zu werden. Und denen hat er versprochen, es wird Gerechtigkeit geben. Wer hungert, der wird satt werden. Wer traurig ist, der wird froh werden. Wer friedfertig ist, wird das Land besitzen. Und alle bösen Geister rein in die Schweinebande. Weg in See mit denen. Und ein großes Spektakel. Es war gegen Gottes Gebot, Schweine zu halten. Gott hat nichts gegen Wildschweine, aber die sollten die nicht als Hausschweine halten. Und sie sollten sie nicht essen, genauso wie sie andere Viecher nicht essen sollten. Aber ich muss einfach sehen, dass ich hier die paar Verse hier, in Treue bringt er das Recht raus. Gott ist treu. Gott ist treu in seinen Versprechungen. Gott ist Israel gegenüber treu. Gott ist den Kindern Abrahams, allen Gläubigen gegenüber treu. Zu Zeichen der Treue. Gott ist treu. Das kannst du ja immer noch gucken. Jetzt wird es wieder Frühling. Ist auch wunderbar. Ne? Und jetzt wird wieder gesät und geerntet. Der Regenbogen, der Gottesregenbogen, der, wisst ihr, wie um der ist? Der ist noch so, wir sind wie unter einem Regenschirm. Aber stell dir vor, Gott dreht ihn um und schießt. Ja, wir sind schon mitten in den Gerichten drin. Und du kannst nicht neutral bleiben. Du kannst dich nicht in deinen Fernsehsessel setzen und mal gucken, wie das ausgeht, das Spiel. Und vielleicht noch auf den einen oder anderen wetten. Das macht Gott nicht mit. Du musst dich entscheiden. Du musst dich entscheiden. Ne? Und er wird nicht verzagen noch zusammenbrechen, bis das Recht auf Erden aufgerichtet er hat. Und die Inseln warten auf seine Weisung. Was sind die Inseln? Das sind die Küstenländer. Ne? Das ist vielleicht hier Friesland und hier Lerloga, Baltrum und was gibt es da? Helgoland, Hawaii, Haiti, Tonga, Kong. So viele Inseln. Ne? Also wie Gott jeden Stern bei Namen kennt, kennt er auch jede einzelne Insel. Und all die Ströme und Flüsse und Kanäle und so viele Ebenen. Das ist, Gott ist so groß. Ne? Sie warten auf seine Weisung. Und überall wird das Evangelium verkündigt. Und noch ist Gnadenzeit, noch kann er leise mit den Menschen sprechen. Er möchte zu deiner Seele sprechen, zu deinem Herzen sprechen. Viele denken, ich bin Körper, mir geht es nicht gut. Ja, wenn ich dann mal tot bin, mal gucken, wo meine Seele hinflattert, was die Engelein denn sagen. Aber du bist nicht ein Körper, der eine Seele hat. Und du bist eine Seele, die in einem Körper lebt. Und für diesen Körper, den Gott dir gegeben hat, da wirst du immer Rechenschaft drüber ablegen müssen. Was hast du damit gemacht? Ich habe dir so ein wunderbares Instrument zur Verfügung gestellt. Was hast du damit gemacht? Es gibt Leute, die sind 70, 80, 100 Jahre, die haben noch nicht einmal ihren Blick nach oben gerichtet und ihre Knie gebeugt und Danke gesagt. In 100 Jahren nicht. Den ganzen Tag habe ich meine Hände nach ihnen ausgebreitet, nach einem widerspenstigen Volk. Er tut es immer noch. Aber irgendwann macht er den Laden zu. Dann ist die Gemeinde, die ist wie der Elia auch mal im feurigen Wagen. Gen Zion. Wir sind jetzt, wir dürfen jetzt schon singen. Wir dürfen uns da schon drauf freuen, dass es kommt. Ja, und dann stehst du da mit dem alten Mantel von dem Elia. Das wird dann eine feine Zeit. Weil dann gibt es keine Gesänge mehr. Dann ist die Music over. Und die sind alle weg, die Sänger. Da sind nur noch die Götzendiener über. Ich meine, wenn du das willst, wenn du das brauchst, Gott lässt dir alle Freiheit. Ja, aber die Inseln warten auf seine Weisung. Das ist so schön, dahin zu gehen, an die Flüsse, an die Kanäle, an die Hecken und Zäune und den Menschen die frohe Botschaft zu bringen von Zion. Wir haben es doch gehört, Hanno, das war so wunderbar. Was hast du noch? Du hast so einen schönen Zion-Psalm vorgelesen. Weißt du den noch? 42, ne? Ja. Das ist jetzt 10:11, stimmt es? Ja, ne? Ihr könnt ja weiterdenken. Das ist immer nur so ein kleiner Anstoß. Also, ich habe hier auch noch so viele Sachen. Bin so richtig. So, es sind so viele interessante Sachen, ne? Hier da in dem Text, ne? Da sind so viele Schätze in Gottes Wort. Das ist ja eine wunderbare Schatzkiste. Ja, ich kann nur das wiederholen. Schaut auf meinen Knecht, sagt Gott. Und wir wissen, wer dieser Knecht ist. Und vor dem können wir alle nur demütig unsere Knie beugen. Und wir werden alle freiwillig unsere Knie beugen. Wir wollen. Wir haben gar keine andere Möglichkeit. Weil wenn die Freude zu groß ist, dann musst du dich freuen. Und wenn du noch nicht so weit bist, dann pustet er einmal und dann liegst du mit gebrochenen Knochen am Strand. Seid froh, dass wir in Christus sind. Stellt euch vor, er wird uns ausspucken. Dann wären wir draußen, ohne Christus. Heiß oder kalt? Aber kein laues Lüftchen. So schön der Frühling ist. Merkt ihr, ich muss aufhören, sonst kommt Blödsinn mal raus. Thank you for listening.